Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. Es ist so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute dabei seid. Wisst ihr, was noch ein bisschen schöner ist? Dass wir uns an mehreren Tagen hintereinander auf der Expo der Challenge Rot treffen können. Ihr findet uns dort an unserem Messestand vom 4. bis zum 7. Juli. Wir haben ein buntes Programm vorbereitet mit einigen Highlights und Special Guests am Stand. Es wird einen Live-Talk geben, aber an der Stelle verrate ich noch nicht zu viel. Wenn ihr dort seid als Teilnehmende, als Supporter, als Mental Coaches, was auch immer ihr als Aufgabe habt, wenn ihr bei der Challenge Rot dabei seid, kommt vorbei, trefft uns persönlich, mich und die Crew von Power & Pace und dann freuen wir uns auf ein fulminantes Triathlon-Festival bei der Challenge Rot 2024. Alle wichtigen Informationen zu was, wann, wer, wo findet ihr selbstverständlich rechtzeitig in unserem Eventkalender unter powerandpace.de/events. Den Link packe ich euch selbstverständlich auch noch in die Shownotes. Und jetzt ab in die neue Podcast-Episode mit Victoria wieder zum Thema Fokus. Viel Spaß beim Anhören. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Und wir beschäftigen uns heute mit einem speziellen Trainingsgebiet. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Einmal ganz kurz zu mir. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power und Pace. Und freue mich, dass sie wieder da ist. Gefühlt, was lange währt, wird endlich wieder gut, wie bisher auch schon die letzten Male. Und zwar habe ich die liebe Victoria wieder bei mir zu Gast. Moin, Vicky.
Wortwitz, moin und genau. Servus.
Einmal kurz zu dir, wer vielleicht noch keine Episode gehört hat, in der du zu Gast warst, zu verschiedensten sportpsychologischen Themen. Du bist Psychologin und angehende Sportpsychologin, selber legst du während deiner Arbeit den Schwerpunkt auf den Ausdauersport, genauso wie den Ultra-Ausdauersport, aber daneben auch auf Verletzungen. Einige von euch, die Vicky schon kennen, haben die Folge womöglich auch gehört, wie man damit am besten psychologisch und mental umgeht. Du kommst aus der Wissenschaft und liebst es einfach, dich durch so Studien zu nerden, aber mittlerweile bist du dann unter anderem durch die Betreuung von Transalpinläufern, genauso wie Zugspitzen-Ultraläufern, mehr in die Praxis gerutscht, möchte ich mal behaupten, aber nutzt wahrscheinlich ganz oft einfach die Studien, durch die du dich durchgenördet hast, als Grundlage, um mit den Athleten arbeiten zu können. Und Athleten ist ein gutes Stichwort, weil du es auch mir schon einmal verraten hattest. Aktuell arbeitest du überwiegend mit Amateursportlern und an der Stelle möchte ich, auch weil ich mit Vicky jetzt mittlerweile schon so lange arbeite, euch einfach auch ermutigen, euch mit der Sportpsychologie an sich auseinanderzusetzen, weil ich kann auch von mir selber behaupten, über meine eigenen Erfahrungen hinweg, dass es sich für jeden Sportler auf jeden Fall lohnt und es lohnt sich auch, wenn es so Themen bei euch gibt, vor allen Dingen im sportpsychologischen Bereich. Welche das sind, findet man, glaube ich, unter anderem auch in der heutigen Folge heraus. Beispielsweise, wenn ihr merkt, so mit Vicky, das könnte ganz gut passen, ihr hättet Lust, mal mit ihr zusammenzuarbeiten oder zumindest den ersten Kontakt zu ihr herzustellen. Einfach mal zu schauen, inwiefern ihr bei ihr in die Betreuung gehen könnt. Informationen, wie ihr mit dir in Kontakt treten könnt, packen wir euch natürlich am Ende der heutigen Folge in die Shownotes. Und dann möchte ich mal meinen, können wir starten.
Ja, wunderschöne Einleitung.
Danke. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du wieder da bist, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich habe schon gesagt, beschäftigen uns heute mit einem ziemlich speziellen Trainingsthema insofern, als dass es, glaube ich, in der letzten Zeit nicht so oft zur Sprache kam, weder irgendwie redaktionell noch in Podcast-Folgen, zumindest nicht in meinem unmittelbaren Umfeld. Und zwar hast du gesagt, es würde sich absolut anbieten, mal über den Fokus im Training und im Wettkampf, vor allen Dingen aber generell Fokus im Sport zu sprechen. Warum sagst du, ist es wichtig?
Genau, also wir sprechen jetzt nicht von dem trainingswissenschaftlichen Fokus, lege ich jetzt Fokus auf Trainingszone 2 oder intensive Intervalle etc., sondern es geht bei mir dann wirklich um das Thema, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit? Ja, wir kennen das jetzt vielleicht aus dem Winter noch ganz gut von der Rolle. Lohnt es sich, da sich komplett abzulenken und einfach nur einen Film zu schauen? Oder lohnt es sich, darauf zu achten, dass man möglichst rund tritt? Ja, das sind so Fokusfragen. Also wie reguliere ich meine Aufmerksamkeit im Sport? Mhm. höre ich Musik oder nicht? Achte ich auf meinen Atem beim Laufen oder versuche ich mich abzulenken in einem Gespräch oder weil ich mir die Landschaft angucke? Das sind alles so Fragen, die auch die Sportpsychologie beschäftigt. Und dann umso mehr die Frage beantworten möchte, wie beeinflusst mein Fokus im Endeffekt die Leistung? Also welcher Fokus macht mich schneller? Mhm. Welcher Fokus beeinflusst auch meine Stimmung, macht mich vielleicht gut gelaunt oder eher schlecht gelaunt? Und welcher Fokus beeinflusst beispielsweise auch meinen Sauerstoffverbrauch, meine Bewegungsökonomie? Und das ist ein super heterogenes, großes Forschungsfeld, was seit den 70er Jahren immer mehr wächst. Und deswegen hatte ich auch super viel Spaß, wieder Studien ohne Ende zu wälzen. Ich meine es ernst. Es war wirklich spannend, bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, okay, es ist schon ein recht heterogenes Forschungsfeld. Und trotzdem lohnt es sich, die Tendenzen zu benennen, die da existieren, gerade im Ausdauersport, um für sich auch mehr Freude zu haben, das auszuprobieren. Ja? Also wenn ihr dann sagt, hey, ich gehe jetzt das nächste Mal laufen, lohnt es sich, dass ihr ausprobiert, okay, ich mache jetzt mal die Art des Fokus oder die Art und guckt, was macht das mit mir, mit meiner Laune, mit meiner Bewegungsökonomie. Ja, das so zur Einleitung.
Coole Sache, also nachdem du gesagt hast, dass man schon seit über 40 Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, da aktiv in der Wissenschaft unterwegs ist, um mehr dazu herauszufinden, würde ich ganz gerne da reingehen, aber das sprengt heute den Rahmen. Deshalb halte ich mich mal kurz und baue auf das auf, was du gerade schon angedeutet hast, mit den verschiedenen Aspekten, worauf man sich fokussieren kann, um eine Verbesserung in entsprechend verschiedenen Bereichen zu erzielen. Kurz gefasst, welche Foki gibt es denn?
Wichtige, gute Frage. Und das ist auch schon so gar nicht so leicht zu beantworten. Es wurden bisher versucht, so Differenzierungen vorzunehmen in der Forschung. Das fing anfangs an damit, dass man gesagt hat, okay, man unterscheidet zwischen assoziativ und dissoziativ. Also jeder, der sich vielleicht schon mal mit der Sportpsychologie auseinandergesetzt hat und ein Buch darüber gelesen hat, hat vielleicht schon mal gelesen, es gibt so dissoziative oder assoziative Aufmerksamkeitsstrategien. Dissoziativ bedeutet, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel laufen gehst, dich auf alles konzentrierst, außer das Laufen selber. Also aufgabenunabhängig deinen Fokus setzt. So, du guckst dir die Landschaft an, du hörst Musik, du denkst über das Abendessen nach. Ja, also du versuchst Hauptsache irgendwas in deinem Fokus zu haben, was nichts mit dem Laufen zu tun hat. Im Gegenzug dazu gibt es dann noch das Assoziative. Das heißt, du beschäftigst dich mit allem, was mit dem Laufen in dem Moment zu tun hat. Deine Atmung, das Bewegungsgefühl, die Kadenz, also alles, ja, was irgendwie mit dem Laufen zusammenhängt, ist der assoziative Fokus. Und lohnt es sich, sich darauf zu beschäftigen oder lohnt es sich, sich dissoziativ zu konzentrieren? Das war am Anfang so die Hauptforschungsfrage. Mhm. Das Ding ist nur, oder ja, was halt einige Forscher gestört hat, war, dass dissoziativ wiederum ja immer wieder in Verbindung gebracht wird mit dissoziativen Störungen, weswegen wir dann auch gesagt haben, okay, das ist ein Begriff, den man vielleicht da rauslassen sollte, weil wir sind jetzt hier nicht in der Klinik. Und dann war der nächste Vorschlag, dass man sich eher auf intern und extern beziehen sollte, was ich finde auch viel greifbarer ist, dass man sagt, ich beschäftige mich entweder mit Dingen außerhalb von mir oder Dinge intern, also körperbezogen, die entweder eine Sinneswahrnehmung ist, wie fühlt sich mein Körper an, wie ist der Bewegungsablauf, also alles, was mit dem Körper zu tun hat. Und dann gibt es auch noch weitere Unterscheidungen, dass man sagt, es gibt noch andere Dimensionen und auf einmal ist es dann kombinatorisch irgendwie, gibt es 6 Kategorien, in denen man das unterteilen kann. Aber wir sind ja hier nicht in der Vorlesung. Deswegen würde ich sagen, lass einfach mal bei intern und extern bleiben, weil das für mich den größten Effekt hat, wenn man die Unterscheidung erstmal klar hat und die Unterscheidung vor allem auch in die Praxis übernimmt und das beim Laufen, beim Schwimmen, beim Radeln für sich ausprobiert und merkt, ob es was bringt, da einen internen oder externen Fokus in bestimmten Situationen anzuwenden. Und was ich auch vorweg sagen muss, erstmal zu üben, den Wechsel hinzukriegen zwischen intern und extern und diese dieses Bewusstsein dafür zu haben, welchen Fokus habe ich überhaupt. Klingt so simpel, aber erstmal das zu üben, ist der erste Schritt und ist gar nicht so einfach. Also selbst der braucht erstmal Zeit, Stichwort Awareness, Achtsamkeit. Ja.
Sehr spannend. Können wir...
Also bleiben wir erstmal bei intern, extern.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Lass uns das gerne tun und mit Beispielen belegen, was genau, oder besser gesagt, was konkret kann ich mir, wenn wir, jetzt haben wir schon über das Laufen gesprochen, du kannst selber entscheiden, ob wir einfach beim Laufen bleiben, um mit Beispielen um uns zu schmeißen, oder ob wir aufs Radfahren oder aufs Schwimmen wechseln wollen. Erstmal für intern und dann später der Wechsel zu extern.
Ja, ich würde gerne mit dem Fahrradfahren anfangen, weil ich das so spannend fand und ich mir selber die Frage häufiger auf der Rolle mal gestellt habe und ich dann eine Studie dazu gefunden habe, wo ich gedacht habe, aha, hier ist die Antwort. Und zwar ist das eine Studie von Schücker von 2016, das ist eine Forscherin aus Münster und die hat bei 25 Radfahrern auf dem Ergometer untersucht, welcher Fokus wie die Bewegungsökonomie beeinflusst. Ja, die Bewegungsökonomie wurde gemessen anhand des Sauerstoffverbrauchs bei gleicher submaximaler Leistung. Okay. So, und jeder Radfahrer musste 4x6 Minuten die Wattzahlen treten, die vorgegeben waren, und musste sich jedes Mal auf eine andere Sache konzentrieren. Und dann wurde geguckt, okay, wie ist der Sauerstoffverbrauch? Unterscheidet der sich signifikant, abhängig darauf, wo man sich darauf konzentriert, oder nicht? Szenario 1 war, konzentrier dich bitte darauf, dass du einen runden Tritt hast, ja, was wir so gerne kennen, optimal. Option 2 war, konzentrier dich einfach darauf, wie deine Oberschenkelanspannung ist. Option 3 war, konzentrier dich auf deine Kopfhaltung, also eigentlich komplett irrelevant erstmal für die Aufgabe. Und Szenario 4 war, konzentrier dich auf das Radvideo, was vor dir auf dem Screen läuft. So, dreimal darfst du raten, wer den geringsten Sauerstoffverbrauch hatte.
Oh, ich könnte natürlich jetzt völlig daneben greifen, aber mein Tipp wäre das letzte.
Das Video? Ja, genau das, also, ne? Einserschülerin Jule. Genau das war auch die Antwort. Man hat einen signifikanten Unterschied gesehen, vor allem zwischen Option 4, ich konzentriere mich auf das Radvideo, versus das, was am schlechtesten abgeschnitten hat, war, konzentriere dich bitte auf einen runden Tritt. Ja, deswegen wäre ein Impuls, das, also um das in die Praxis zu übersetzen, bewusst mal auszuprobieren, was macht's mit mir, wenn ich mich bewusst nicht aufs runde Treten konzentriere. Oder generell würde ich auch dazu raten, wenn man draußen jetzt unterwegs ist, sich eher externe Faktoren zu suchen, auf die man sich konzentriert. Das ist zwar eine relativ kleine Studie gewesen, trotzdem zeigte sich da ein signifikanter Unterschied über alle Radfahrer hinweg, was ich jetzt gar nicht so wenig finde.
Nee, das ist erstaunlich, wie das irgendwie so einfach abzubilden ist, also mit einfachen Aufgaben, möchte ich meinen.
Ja, ja. Und Ähnliches wurde untersucht hinsichtlich des Laufens. Und da zeigte sich Ähnliches, dass die Laufökonomie auch am besten ist, wenn man sich nicht aufs Laufen konzentriert. Ja, also man darf schon mal kurz einchecken und sagen, hey, wie ist eigentlich gerade meine Frequenz? Wie fühlt sich das gerade an? Aber sich da den ganzen Lauf drauf zu konzentrieren, hat potenziell eher einen negativen Einfluss auf deine Laufökonomie, als auch, was ich spannend finde, gerade auch für Wettkämpfe wichtig, der interne Fokus, wenn du die ganze Zeit entweder bei deiner Atmung bist oder bei dem Laufgefühl in den Beinen, der verstärkt die Wahrnehmung von Ermüdung oder Erschöpfung. Glaube ich auch sofort, weil gerade bei diesen Bergläufen, die ich auch hier so in Garmisch so gut kenne, da empfehle ich auch immer, hey, wenn es hart wird und es den Berg hochgeht, such dir das, ne, Kreuz am Gipfel, such dir irgendwas, konzentriere dich auf was anderes, aber konzentriere dich bitte nicht die ganze Zeit auf deine Beine oder auf deinen Atem oder so. Also versuch zumindest immer wieder, dir einen externen Fokus zu schaffen oder wenn du darfst, Musik zu hören, damit dieses Gefühl von Ermüdung oder Erschöpfung nicht so extrem ist, was gerade, ganz lustig, mathematisch ausgedrückt, bei der ventilatorischen Schwelle, also gerade wenn es so hoch geht in das hochintensive Training, gerade da sagt man, nimmt das Gefühl von Anstrengung, quadratisch zu, ne? Also es steigt exponentiell an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist das, glaube ich, der Fachbegriff?
Ach genau, das ist kein Mathe-Podcast, aber ihr wisst, was ich meine. Es steigt doppelt so schnell an wie die Anstrengung, die man eigentlich hat. Und deswegen lohnt es sich umso mehr bei anstrengenden Einheiten im Laufen zu versuchen, einen externen Fokus zu haben, weil es auch beispielsweise eine spannende Studie von einer Forscherin aus Kassel gab, Julia Limmeroth, und die hat geforscht, was macht es mit meinem Affekt, also mit meinen Emotionen, wenn ich mich entweder intern oder extern fokussiere. Und wir kennen das ja alle, das sind dann so harte Intervalle und man weiß schon so, irgendwie, was macht das mit der Stimmung? Auf einmal ist die Stimmung im Keller, kann passieren, muss nicht. So, und dann wurde auch untersucht, was macht das mit der Stimmung, abhängig davon, welchen Fokus ich habe. Und den besten Effekt oder die geringste negative Stimmung, was ja manchmal der schönste Effekt beim Laufen sein kann, beim Intervalltraining, dass man nicht ganz so schlecht gelaunt ist bei harten Trainings, hatte die Gruppe, die sich halt auch wiederum extern fokussieren sollte auf irgendwas außerhalb von sich. Die mittlere Stimmung hatten diejenigen, die sich halt intern konzentriert haben, wozu wir alle sowieso neigen, wenn wir uns anstrengen. Und den negativsten Affekt, also die schlecht gelaunteste Gruppe, war diejenige, die man gar nicht instruiert hat, einen Fokus zu haben. Das heißt, was ihr mitnehmen solltet aus der Geschichte, versucht euch vorher, bevor ihr ein Intervall anfangt, zu entscheiden, welchen Fokus möchte ich probieren zu halten. Ja, und beantwortet die Frage, bevor ihr losrennt oder losstrampelt am Berg. Also lieber Fokus, egal welcher, als gar kein Fokus, wenn ihr eure Emotionen beeinflussen wollt.
Jetzt ist es ja irgendwie naheliegend, also zumindest gerade für mich, wenn ich dir so zuhöre, dass ich mir vor harten Intervallen oder vor dem Beginn des ersten harten Intervalls einen externen Fokus suche. Versetz mich gerade so in diese Situation oder Position auf der Laufbahn beispielsweise. Schau beispielsweise beim Einlaufen da um mich rum und denke so, ja. Was nehme ich denn als externen Fokus?
Ja, das ist voll gut. Das ist richtig gut.
Und
ja.
Wie mache ich dann weiter? Also bleiben wir bei dem Beispiel Laufbahn, aber sonst ist es mir relativ gleich, ob wir tendenziell auf eine Laufstrecke im Wald wechseln oder so, je nachdem, was sich jetzt exemplarisch am besten anbietet.
Und wie meinst du, machen wir dann weiter? Also du versuchst dich dann während des Intervalls so lang wie möglich auf
Das ist meine Frage. Also, was sagst du, welche externen Faktoren habe ich vor Ort? Geht es wirklich darum, dass ich mir irgendwas angucke und lass es, wenn wir jetzt bei der Laufbahn bleiben, in der Mitte von der Laufbahn ist ein Fußballplatz, wo ganz oft dann Kinder Training haben, während wir da unser Training zu absolvieren versuchen? Geht es denn darum, einfach mal zu gucken, wie die Lütten da spielen? Also, natürlich nicht die ganze Zeit, ich muss ja auch gucken, wo ich hinlaufe, aber um so ein bisschen abgelenkt zu sein von dem, was ich mache, ohne irgendwie eine Performance abzubauen? Oder welchen besseren externen Fokus gäbe es beispielsweise?
Ich glaube, der beste externe Fokus ist derjenige, den du lange halten kannst. Und das bedeutet wiederum, dass du dich immer wieder selber entscheiden musst, worauf fokussiere ich mich. Also da gibt es kein leichtes, vorgefertigtes Rezept, von wegen konzentriere dich halt auf den Baum vor dir etc., weil es ändert sich ja immer außerhalb von dir, wie es ausschaut. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Bahn bist, könntest du sagen, okay, ich konzentriere mich immer auf die weiße Linie 20 Meter vor mir, die natürlich, wo sich der Punkt dann immer weiter vor dir hinschiebt. Ja, also dann gehört ein bisschen Kreativität dazu, worauf man sich in dem Moment dann konzentrieren kann. Ob es die Wolkenformation ist, der Platz, irgendein Mensch, die Natur, das kannst du dir dann in dem Moment selber aussuchen. Aber alleine schon das Bewusstsein dafür zu haben, hey, worauf möchte ich mich eigentlich gerade konzentrieren und das dann zu versuchen, ist schon ein Riesenschritt. Okay. Weil wir ja ganz schnell auch wieder, wie bei der Meditation, vergessen, dass wir uns gerade eigentlich fokussieren möchten. Und das alleine ist ja schon eine Riesenkompetenz, die es zu trainieren gilt.
Ja. Cool. Das finde ich super spannend, auch nochmal kurz zurückgegangen auf das, was du gesagt hattest aus der Studie mit dem externen Fokus, dass es für bessere Stimmung einen guten Einfluss hat, mittlere Stimmung mit internem Fokus und schlechte Stimmung ohne Instruktion. Bedeutet, die haben einfach so unbewusst irgendeinen Fokus gewählt, den du im Nachhinein vielleicht überprüfen kannst, aber die jetzt, während sie ihre Trainingseinheit da absolviert haben, sich dessen nicht bewusst waren, dass sie sich auf irgendwas konzentrieren.
Ja,
abgefahren.
Genau.
Sehr spannend, muss ich sagen. Dieses Bewusstsein schaffen ist ein guter Punkt, aber weil du gerade schon angesetzt hast, können wir das auch im Nachgang gleich besprechen.
Gerne. Ich habe noch eine super spannende Studie, die ich zum Thema Schwimmen gefunden habe, die von 2010 ist, Freudenheim et al. Und da war auch die Frage, welcher Fokus steigert die Performance im Sinne von der Geschwindigkeit auf den Bahnen? Und da wurden fortgeschrittene Schwimmer genommen, 40, und die mussten auch wiederum drei Bedingungen durchlaufen, drei Foki. Am Anfang ging es darum, konzentrier dich bitte nur darauf, wie sich dein Arm bewegt. Also Arm nach vorne, Arm runter, Arm nach hinten. Ja, also konzentrier dich auf deinen internen Reiz, auf die Art, wie du dich bewegst. Dann das zweite war, konzentrier dich darauf, wie du das Wasser nach hinten drückst. Ja, kennt man ja auch vielleicht aus manchem Schwimmunterricht. Und die letzte Bedingung war, fokussier dich einfach wiederum gar nicht. Also schwimm einfach. Und da war das spannende Ergebnis, dass es auch einen signifikanten Unterschied macht, wie da die Instruktion ist.
Okay.
Ob die Instruktion selber sich auf was Internes bezieht, auf was Externes. Also wenn man sich vorstellt, die Instruktion ist, fokussier dich darauf, wie du das Wasser nach hinten drückst, versuchst du ja das Wasser zu fühlen. Du bist dann nicht im Fokus in deinem Arm, sondern bei dem Effekt, den dein Arm hat. Und das wird wiederum auch als externer Fokus bezeichnet.
Ja, gibt's denn?
Und alleine die Instruktion hat schon Effekt gehabt. Also die Leute oder die Bedingung, wenn die Bedingung war, konzentrier dich darauf, wie du das Wasser nach hinten drückst versus wie du deinen Arm bewegst, waren die Leute signifikant schneller.
Guck an.
Und sogar schneller, als wenn gar keine Instruktion gegeben wurde, wenn es einfach hieß, schwimm einfach. Ja, das ist also auch für mich in meinen Augen ein Hinweis, wie Trainer kommunizieren sollten und solche sportpsychologischen Erkenntnisse integrieren können in die Art, wie sie mit ihren Trainees, mit ihren Sportlern reden.
Ja.
Und auch wie wir mit uns selber reden, jetzt mal aufs Laufen übertragen, achte ich darauf, wie sich meine Beine anfühlen oder versuche ich, den Boden wegzudrücken? Mhm. Das macht einen Unterschied, wie wir performen.
Coole Sache. Sehr, sehr spannendes und Ergebnis.
Es wird dann auch, worauf man irgendwann kommt, wenn man die Studien liest, da stellen die sich natürlich auch die Frage, okay, woran liegt das denn? Wie kann das denn sein, dass wir häufig ein schlechter abschneiden, wenn wir uns auf unseren Körper konzentrieren, auf unsere Bewegungsabläufe? Und da ist bisher die Haupthypothese, dass der Grund darin liegt, dass wir durch dieses bewusste Konzentrieren auf unsere Bewegung unseren Bewegungsablauf stören, der eigentlich implizit gelernt wurde und deswegen auch implizit besser performt wird.
Okay.
Und das wird auch ganz spannend selbst verifizierbar, also ne, nachvollziehbar gemacht, wenn man Leute dann bei der Elektromyographie anschließt, also bei der Muskelaktivität, die gemessen wird, und dann sieht, dass die Muskelaktivität erhöht ist bei denjenigen, die sich aktiv auf ihre Bewegungsabläufe konzentrieren.
Krass.
Und da eine höhere neuromuskuläre Aktivität ist, als bei Leuten, die sich extern konzentrieren sollen. Also es kann sogar an so physiologischen Parametern nochmal bestätigt werden, dass da ein Unterschied ist.
Ja. Das ist ja wirklich spannend. Aber das erinnert mich auch daran, in Kombination mit der dritten Instruktion zum Schwimmen, die du gerade gegeben hast. Ich war vor 3 Jahren mal das erste Mal mit im Triathlon-Camp von Hannes Hawaitus und Power and Pace, als ich angefangen habe, für das Programm zu arbeiten. Und da hatten wir auch fast jeden Morgen Schwimmtraining. Da hat der Trainer auch zu mir gesagt, Jule, du denkst zu viel nach, ne? Du überlegst, wie ist die Handhaltung, wenn ich ins Wasser eintauche, ziehe ich bis hinten durch und so weiter und so fort. Schwimm mal einfach. Denk einfach, du bist die coolste hier im Schwimmbecken. Das war's. Mehr denkst du gar nicht. Schwimm einfach. Und da muss ich ganz oft eigentlich jede Schwimmeinheit seitdem dran denken. Manchmal ist es natürlich nicht so gut umsetzbar, weil du irgendwie Technikübung hast oder Hartintervalle oder was weiß ich. Da wusste ich es dann nicht besser, ne? Aber das hilft extrem.
Ja, das glaube ich. Es ist ja auch dann zumindest beim Schwimmen schon mal ein Schritt weiter, sich die ganze Zeit nicht auf die Bewegung an sich zu konzentrieren, auch wenn es anfangs wichtig ist. Noch besser wäre es natürlich, ne, wenn es heißen würde, okay, versuch das Wasser zu fühlen und das Wasser wegzudrücken, ne, statt jetzt den Arm zu bewegen. Und ich glaube auch, dass es in der Anfangsphase ja völlig normal ist und wichtig, dass wir uns auf unsere Bewegungsläufe konzentrieren. Gleichzeitig finde ich es in dem Moment umso wichtiger, dass wir auch lernen, immer wieder den Fokus zu ändern. Ne? Und immer wieder zu wechseln und uns dann mal zu sagen, okay, jetzt die nächsten 2 Bahnen konzentrieren wir uns überhaupt nicht drauf, wie der Arm sich bewegt.
Das bringt mich zu einer nächsten Frage, und zwar auch in den anderen Podcast-Aufnahmen, die wir geführt haben, geht es ja zu einer bestimmten Stelle dann auch darum, weil du gerade gesagt hast, es ist wichtig, auch mal den Fokus zu wechseln oder die Foki zu wechseln. Sprich, ich verstehe darunter jetzt so, auch mal von intern zu extern wechseln und dann bei den internen Foki mir einen einzelnen rauszusuchen, worauf ich mich jetzt konzentrieren kann. Also bringt mich zu der Frage, welchen Vorteil haben denn die einzelnen Foki, nachdem wir jetzt auch die Studienlage so besprochen haben?
Ja. Also ich glaube, es wurde schon deutlich, dass der externe häufig von Vorteil ist, weil er die Bewegungsökonomie verbessert, weil die Schmerzwahrnehmung dadurch geringer wird oder die Schmerztoleranz höher und die Anstrengungswahrnehmung geringer. Das sollte man sich auf jeden Fall schon mal vor Augen halten, gerade und sowieso bei längeren Einheiten oder bei Wettkämpfen, dass es da sinnvoll ist, sich mehrheitlich externe Reize zu suchen, auf die man sich konzentriert. Nichtsdestotrotz würde ich immer noch empfehlen, ab und zu mal wie so ein Check-in zu machen. Weil es ist ja immer noch wichtig, dass wir ein Gefühl für unseren Körper haben und für den Zusammenhang zwischen, wie fühle ich mich gerade, was glaube ich, was ich an Pace noch halten kann, ist es gerade gut so? Ja, da spricht es ja nichts dagegen. Oder es sollte ja auch wirklich so sein, dass wir immer wieder so einen kurzen Check-in machen. Aber dann ganz bewusst nach diesem Check-in auch sagen, okay, und jetzt suche ich mir wieder was Externes. Und das so spielerisch immer wieder wechseln.
Okay. Das habe ich mich schon, als wir eingestiegen sind in die thematische Folge, zurückversetzt gesehen in die letzten 2 von 4 Runden da beim 73 Erkner. Über den haben wir ja schon mal an anderer Stelle gesprochen.
Die Brücke.
Ja, genau.
Die Brücke.
Die Brücke hat sich körperlich bei mir zumindest in Erinnerung gebrannt.
Da gehst du nie wieder.
Aber
drüber.
Grundsätzlich wird ja sowieso ab Runde 3 von 4 dieses Rennen bzw. diese Laufstrecke für mich so unfassbar hart. Und jetzt habe ich gerade, wie gesagt, vorhin habe ich mich daran zurückerinnert gefühlt. Und jetzt kam mir gerade, dass ich mich einfach, aber das mache ich im Rennen generell, von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation hoffe, sage ich mal. Ne? Also du guckst dann auf die Uhr und siehst, okay, also bei mir ist es so, alle 2,5 Kilometer kommt irgendwie Nahrung in den Körper. Und ich weiß ja, wenn du die Runden schon 2-mal gelaufen bist, wann ungefähr die nächste Verpflegungsstation kommt. Wo ich gerade dann auch festgestellt habe, ach cool, das ist ja schon externer Fokus. Der geht zwar dann auch immer wieder weg, wenn ich die Verpflegungsstation passiert habe, aber die nächste kommt ja auf jeden Fall, vor allen Dingen, solange du auf der Strecke bleibst. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie gesagt, in der dritten Runde tat das einfach weh und auch bis ins Ziel. Nachher auf den letzten 400 Metern und spätestens auf den letzten 100 Metern, wenn du den Zielbogen siehst, da ist dein externer Fokus ganz klar und da ist ja sowieso alles eindeutig ausgeblendet, ne? Da tut ja auch nichts mehr weh. Aber für diese Zeit zwischen Beginn dritter Runde und 100 Meter Zieleinlauf vergeht ja oder liegen ja noch mal relativ viele Kilometer. Und ich weiß, es ging ja irgendwie, Tempo konnte ich halten, aber es tat auch schweineweh. Und da habe ich mir jetzt gerade so die Frage gestellt, spätestens bei der Brücke, auch wenn das am Ende des Rennens war, wie hätte ich meinen externen Fokus noch anders gestalten können, neben den Verpflegungsstationen, weil die sind ja immer nur Momentaufnahmen.
Mhm. Ja. Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage, weil da sprichst du auch so eine Kontroverse an, so eine Diskussion, die in der Forschung existiert, wo es heißt, also manche sind davon überzeugt, hey, wenn es super anstrengend ist, ist der Mensch gar nicht mehr in der Lage, einen externen Fokus zu haben. Ja, da gibt es wirklich zwei Lager. Die einen sagen, doch, das kriegt man irgendwie hin, und die einen sagen, nee, umso anstrengender, desto interner und enger wird dein Fokus. Was jeder bestimmt schon mal erlebt hat, der hart trainiert hat oder einen harten Wettkampf hatte. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich sage, ich glaube auch, dass es Übungssache ist, weil es gibt immer wieder Menschen, die das hinkriegen, sich extern zu fokussieren. Und zweiter Punkt, der gerade relativ neu ist in der Forschung der Aufmerksamkeitsregulation, ist, was macht's denn, wenn du einen internen Fokus hast und ne, dich dann irgendwie, da ist ja total viel los irgendwie, du bist angestrengt, genervt, es schmerzt, ne, da ist da relativ viel Negatives auch unterwegs, was vollkommen natürlich ist und normal ist, was jeder kennt, fragt sich nur, wie gehst du dann mit dieser häufig affektiv negativen Situation um, ja, und mit den Schmerzen. Mhm. Und da, deswegen gibt's immer mehr Forschung auch zu dem Thema, was macht Achtsamkeit mit deinem Fokus oder wie verändert Achtsamkeit deinen Fokus? Weil die Sache wird ein bisschen komplexer, wenn man darüber nachdenkt, okay, selbst wenn ich einen internen Fokus habe, aber der eventuell sehr neutral ist und nicht bewertend ist, ja, das kennt man so auch aus der Schmerzforschung, wenn wir eine Haltung bekommen, wo wir nicht mehr negativ bewerten, dass wir gerade Schmerzen haben, sondern erstmal so eine akzeptierende Haltung haben, verringert das auch wiederum unsere Schmerzwahrnehmung,
okay,
dass es weniger wird. Also da hat ja Achtsamkeit einen signifikanten Effekt auf unsere Schmerztoleranz und Anspannung und negativen Gedanken. Das heißt, selbst wenn es so ist, dass wir dazu tendieren, einen internen Fokus zu haben bei harten, anstrengenden Einheiten, würde es sich da umso mehr lohnen, auch Achtsamkeit zu trainieren, weil das dann so wie so ein Mediatoreffekt ist, der beeinflusst, ob das dann sich negativ auf deine Leistung auswirkt oder nicht,
okay,
wenn du diesen internen hast.
Heißt jetzt...
Ist das nachvollziehbar?
Ja, total, total. Ich überlege auch gerade, also angenommen, du bist nicht verletzt, sondern einfach muskulär erschöpft in so einem Rennen. Das ist ja nur eigentlich... je nach Distanz spätestens im letzten Drittel gegeben. Und ich rede jetzt nicht beim Laufen, sondern generell. Frage ich mich nämlich gerade, wenn ich zurückdenke, mir blieb ja dann im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass es gerade hart ist, anstrengend ist und weh tut. Weil es ja, also vielleicht hat sich dadurch mein Schmerzempfinden noch reguliert, aufbauend auf das, was du gerade gesagt hast, 1:1. Weil es ja einfach weitergehen konnte. Das ist natürlich jetzt rein spekulativ, weil ich mich nicht mehr in die Situation direkt zurückversetzen kann. Aber ja, das ist interessant. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Du kannst ja in dem Moment nichts dran ändern. Es sei denn, du bist irgendwie in einem Versorgungsloch und musst da ordentlich nachlegen, damit der Körper wieder so performen kann, wie er es eigentlich vorhatte.
Ja, ja. Und ich merke das auch selber, wenn ich Intervalle habe, wo man dann irgendwann echt so am Maximum angekommen ist und eigentlich alles im Körper schreit, so jetzt kannst du bitte langsamer machen oder aufhören und ach komm, 4 Minuten Intervall geht auch, die letzte Minute brauchst du nicht, ne? Also da gehen einem ja Gedanken durch den Kopf, der, ne, der innere Kritiker oder Schweinehund will einen einfach nur noch verarschen und sagen, jetzt hör doch endlich auf, ne? Und die Beine schmerzen und brennen. Und wenn ich da einen guten Tag habe im Sinne von, okay, ich nutze auch meine eigenen Techniken und sage, ich akzeptiere alle Gedanken, die da kommen und schmunzel sogar ein bisschen darüber, dass jetzt gerade wieder da irgendwie die ganzen wir haben gerne mal so ein Bild von Passagiere im Bus, dass die ganzen Passagiere hinten im Bus nur am Quaken sind und am Meckern und gerne anhalten wollen, ja, dass ich da versuche, so eine sanfte Haltung gegenüber zu haben, so eine schmunzelnde von wegen, okay, alles in mir drin meckert gerade und ich laufe weiter, ne, ich mache das jetzt trotzdem zu Ende. Und das bringt mich dann auch wieder herum in eine bessere Laune, weil ich versuche, dieses Nicht-Bewertende zu halten. Mhm. Ja. Also wenn man merkt, jetzt als Fazit, wenn man merkt, dass man immer wieder zu diesem internen Fokus neigt und es nicht schafft, sich einfach abzulenken mit irgendwas außerhalb um sich herum, dann würde ich dazu raten, mal Richtung Achtsamkeit zu linsen und zu gucken, was kann ich denn da für Übungen mal in mein Training integrieren. Mhm.
Siehst du, das ist auch so ein Ding. Wir haben jetzt über Wettkämpfe und harte Einheiten gesprochen, welche Erfahrungen wir beide da bisher so gemacht haben und was wir auch an uns selber beobachten können. Bringt mich natürlich zu der Frage, wir machen hier den Podcast vor allen Dingen mit unseren sportlichen, trainingswissenschaftlichen Themen, auch damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was für sich mitnehmen können, um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln, um im besten Fall sogar die Performance zu steigern. Was für mich die Frage aufbringt, wann sollte ich mich denn wie fokussieren?
Mhm. Ja, ja, also die Frage hattest du eben schon. So, wann soll ich mich wie fokussieren? Wie gesagt, erstens ist es wichtig, erstmal ein Bewusstsein dafür zu kriegen, egal in welcher Intensität, so welchen Fokus habe ich eigentlich gerade. Und dann auch die Kompetenz zu üben, das zu wechseln. Wenn man jetzt super easy einen lockeren Recovery-Lauf hat, ist es fast egal, wie du dich fokussierst. Da kann man auch so vor sich herlaufen. Aber gerade wenn es intensiver wird, würde ich die Empfehlung aussprechen, übt euch im externen Fokussieren, auf das, was vor euch ist, auf die Landschaft, auf den Himmel, auf was ihr jetzt kochen möchtet. Weil das wiederum die Schmerztoleranz, die Bewegungsökonomie, tendenziell eure Emotionen, alles positiv beeinflusst.
Okay. Das trifft sowohl auf Trainingssituationen als auch auf den Wettkampf zu, oder? Weil ich glaube, es ist ja vorhin schon aus deiner konkreten Erläuterung zum externen Fokussieren hervorgegangen, dass der mehr Vorteile birgt.
Wobei ich auf jeden Fall, wobei ich beim Wettkampf immer wieder das Risiko auch sehe, dass man sich von anderen Menschen mitreißen lässt, die gerade auch am Sporteln sind. Und dadurch wir natürlich dann in eine Pace kommen können oder in eine Verhaltensweise, die gar nicht für uns optimal ist. Da ist deswegen dann umso mehr, also umso wichtiger, dass wir ab und zu schon so ein Check-in kurz machen und sagen, okay, die nächste Minute fühlen wir mal wirklich rein. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie erschöpft fühlt er sich gerade an? Wie angespannt sitze ich gerade auf dem Fahrrad? Das brauchen wir schon, um mal ganz kurz einzuchecken. Ja. Aber wirklich nur für eine begrenzte Zeit, um dann hoffentlich einen Pfeil dahinter zu setzen und zu sagen, okay, fühlt sich gut an, Pace ist auch optimal, kann ich hoffentlich halten. Bis zur nächsten Wechselzone und ab jetzt wieder externer Fokus.
Okay, ja gut, ich glaube, das war abzusehen, klingt jetzt so simpel, aber wenn man dir bis hierhin und auch vorher schon ganz aufmerksam zugehört hat, ist es ziemlich deutlicher geworden, dass es letztendlich den internen Fokus immer mal wieder braucht, einfach, glaube ich, auch zum Üben des Körpergefühls, ne? Du sammelst ja nur Erfahrungen, vor allen Dingen im Wettkampf dann, um zu wissen, wie du die nächste Disziplin, wenn wir im Triathlon bleiben, angehen kannst. Aber dass der externe Fokus letztendlich so viele Vorteile mit sich bringt, um, wenn wir beim Wettkampf bleiben, diesen Wettkampf so gut wie möglich ins Ziel zu bringen.
Ja.
Jetzt hast du vorhin, wolltest du gerade noch was hinzufügen?
Nee, ich hab gedacht, tipptopp, schön zusammengefasst.
Das freut mich, das freut mich.
Aber der Bayer lobt ja nicht, der denkt das nur.
Die Norddeutschen sind ja auch zurückhaltend.
Okay, prima.
Jetzt hast du ja vorhin darüber gesprochen, ich guck mal, ob ich es hier in meinen Notizen finde, dass es eine Studie gab, wo es die verschiedensten Gruppen gab und damit auch die verschiedensten Ergebnisse. Ich meine, das bezog sich auf die Stimmung. Beste Stimmung dank des externen Fokus, mittlere Stimmung dank des internen Fokus und die schlechteste Stimmung herrschte bei den Leuten, die gar nicht weiter instruiert wurden. Wo ich auch schon mehr nachfragte, das, ne? Ob das darum geht, dass genau, sie keinen Fokus haben oder unbewusst. Jetzt kommst du.
Ja, sorry.
Nee, bitte. Genau dafür ist es da.
Nee, was ich noch ergänzen wollte, weil es wichtig ist zum Verständnis, dieses Nicht-Fokussieren, dieses ich habe einfach gar keinen Fokus, das hatte einen großen negativen Effekt auf deine, also auf die Stimmung bei hochintensiven Läufen. Wenn du super locker laufen solltest, hatten die Leute, die sich gar nicht fokussieren sollten, umgedreht sogar die beste Stimmung. Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach an das denken konnten, worauf sie Lust haben und locker flockig vor sich hingejoggt sind. Sobald es anstrengender wird, wird der Fokus immer relevanter.
Okay.
Ja, also sobald wir irgendwie Zone 3, Zone 4 sind, würde ich sagen, such dir aus, welchen Fokus du hast oder haben möchtest und wann du immer wieder auch wechselst. Ja. Das soll es nicht zum Zwang werden, aber es ist ein ganz gutes Training für einen Wettkampf.
Zwang ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wir können an der... Ja, also ich beobachte das ja an mir selbst über verschiedene Jahre hinweg. Je mehr du weißt und je mehr du nutzen möchtest, um noch besser zu werden, um eine Trainingseinheit qualitativ hochwertig zu absolvieren, um im Wettkampf irgendwie perfekt vorbereitet an die Startlinie zu gehen und so weiter und so fort. Also je mehr du weißt, um es kurz zu fassen und simpel, je mehr du weißt, desto mehr kannst du verkopfen. So kann ich zumindest von mir sprechen, ne? Weil ich dann auf viele Sachen aufmerksam gemacht wurde. Und dann bin ich vielleicht im Training, genauso wie im Wettkampf, die ganze Zeit so im Abgleich. Vicky hat erzählt, externer Fokus ist wichtig. Bin ich denn gerade extern fokussiert? Ach nee, ich merke, wie mir die Beine immer schwerer werden und so weiter und so fort. Das heißt, ich finde es ziemlich schwierig, sich dann abzugrenzen von dem, was man eigentlich weiß und mehr auf dieses Körpergefühl beziehungsweise auf diesen Automatismus im Training zu gehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von euch da draußen, die gerade zuhören, das schon ziemlich gut beherrschen, nur einfach bisher nicht das Wissen an die Hand bekommen haben. Das nennt sich Fokus und es gibt internen Fokus und es gibt externen Fokus. Deswegen wollte ich jetzt gerade dazu ermutigen, einfach mal nur Bewusstsein zu schaffen, ohne zu hinterfragen, ohne zu interpretieren und ohne zu werten. Bewusstsein bei der nächsten Lauf-, Schwimm-, Radeinheit zu schaffen für das, wie ihr möglichst erfolgreich durch die Einheit kommt, welchen Fokus ihr setzt und inwiefern ihr vielleicht regelmäßig in den Körper eincheckt.
Ja, und ich glaube auch, also ich finde den Punkt spannend, den du genannt hast. Und ich glaube auch und merke an mir selber, dass, wie du sagst, umso mehr Wissen da ist, desto strenger und verkopfter könnte man theoretisch mit sich selber umgehen, weil man weiß doch, wie es eigentlich funktioniert in der Theorie. Aber wenn wir uns jetzt wiederum die Achtsamkeit anschauen oder nutzen, die hat ja auch so eine, die hat ja auch als ein Prinzip, dass man sich selber gegenüber so eine wohlwollende, neugierige Haltung hat. Was ja auch die Stimmung positiv beeinflusst, als auch ganz wichtig im Sport, gerade bei uns Ausdauersportlern, deine so Stressvulnerabilität, ja, also so die Empfänglichkeit für Stress reduziert, wenn du so diese freundliche, wohlwollende, neugierige Haltung und unbewertende Haltung dir selbst gegenüber hast und dann so merkst, aha, okay, ich habe anscheinend gerade gar nicht fokussiert. Okay, dann fokussiere ich jetzt mal so und so. Also diese innere Stimme so zu trainieren, ob wir jetzt sehr kalt oder warm mit uns selber sprechen, das merkt man auf Dauer. Und das ist für mich im Sport elementar wichtig, dass wir gerade, wenn wir so große Anforderungen an uns selber haben und uns so große Ziele setzen, dass damit auch so die Warmherzigkeit, wie wir mit uns selber sprechen, genauso wächst. Ja. Weil sonst kommen wir irgendwann in dieses Dilemma aus große Anforderungen, aber eigentlich steuert uns nur der innere kalte Kritiker. Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja Spaß haben an dem, was wir tun.
Ja, das ist auch so ein Punkt, der mir vorhin schon kam, als, worüber hast du denn da konkret gesprochen? Ach so, dass du einfach beobachtest, welche Gedanken dir so kommen bei einer Einheit. Da kam mir auch sofort der Wiedereinstieg in meine aktuelle Saison letztes Jahr, wo einfach so die verschiedensten inneren Dialoge stattgefunden haben und im Endeffekt, als die Einheit absolviert war, dachte ich, ja gut, hat so stattgefunden, ich habe die Einheit ja absolviert, so wie du es auch vorhin gesagt hast, ne? Ich habe das Training ja geschafft und ich nehme das jetzt erstmal so wahr, dass ich sehr hart zu mir war, dann wieder sehr wohlwollend, sehr liebevoll, ich kann ja dankbar sein, dass ich das überhaupt mache und so weiter und so fort, aber will jetzt auch hier nicht weiter abschweifen, weil ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber darauf kam ich dann vorhin. Dieses nur wahrnehmen und sagen, okay, ja, war so, Punkt, lässt sich im Nachgang immer ganz leicht machen. Aber ich finde, wenn du mitten in diesen inneren Dialogen bist, meine Güte, ist das ein Kampf.
Total. Und da zählt es ja auch total, ob du, also in welcher Geschwindigkeit du deine Stimmen, deinen inneren Dialog identifizierst und merkst, welcher Anteil in dir drin gerade spricht. Ja. Ja, ist es gerade der strenge Anteil oder ist es der dich einfach nur motivieren möchte? Und ich habe beispielsweise für mich dann auch einen sehr kreativen, bunten Kopf, der dann teilweise die Charaktere von, kennst du, Alles steht Kopf?
Ja, dieser Film.
Der so genau, und der sich dann auch wie so Charaktere ausdenkt und der, dann ist da zum Beispiel Wut, die einfach nur am Meckern ist bei irgendwelchen Intervallen und das ist dann schon wieder lustig, dass man merkt, okay, wer redet da eigentlich gerade, ja, wenn man das dann personifiziert. Ja. Das ist auch ein anderes Thema, aber es ist eine Technik, die man nutzen kann, um sich nicht zu überidentifizieren mit eigenen Stimmungen oder eigenen Emotionen, die man hat.
Prima. Vielleicht kommen wir ja zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genau auf dieses Thema zu sprechen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, wenn wir ein paar Beispiele haben, vielleicht auch aus der Community, wenn ihr wollt, das überlegen wir uns dann nochmal und rufen rechtzeitig dazu auf, eure inneren Dialoge und Situationen mit uns zu teilen. Für heute, was das Thema Fokus betrifft, möchte ich meinen, sind wir am Ende angekommen. Was gibt's aus deiner Sicht zusammenfassend noch oder abschließend unserer Community mit auf den Weg zu geben?
Also anlehnend an den Punkt, den wir gerade eben hatten, würde ich sagen, probiert spielerisch und neugierig aus, wie lange ihr welchen Fokus halten könnt, welcher Fokus euch Freude macht, welcher Fokus eure Stimmung beeinflusst. Versucht so kurz wie möglich bitte auf einen runden Tritt oder beim Laufen auf einen besonders ökonomischen Laufstil zu achten. Kurz mal eine Minute ist okay, aber bitte nicht dauerhaft. Achtet darauf, wie ihr euch selber Instruktionen gebt, ob die sehr intern sind oder ob ihr sagt, okay, drückt das Wasser weg, anstatt irgendwie führe den Arm so und so. Was gibt's noch zu sagen? Meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt.
Genau, das ist ein gutes Schlusswort, weil wie ich auch eingangs schon meinte, packe ich euch natürlich sowohl die Website-Adresse zu dir als auch deine E-Mail-Adresse in die Shownotes, damit ihr euch direkt mit Vicky in Verbindung setzen könnt, beziehungsweise wenn ihr erstmal nur luschern wollt, was du eigentlich so machst, dann geht ihr auf die Website, das ist athleticjoy.de, ne?
Ist das ein nordischer Begriff?
Luschern? Weiß ich nicht. Ja. Linsen ist es dann bei euch im Süden? Weiß ich nicht.
Da essen wir ja. Okay, also angucken.
Genau, einfach mal vorbeischauen. Schmökern. Richtig.
Schmökern.
Ja. Vicky, es war mir wieder ein absolutes Fest. Vielen, vielen Dank.
Gleichfalls, war mir eine Freude. Und bis bald und einen schönen Tag.
Genau, euch da draußen viel Spaß beim Training, aber vor allen Dingen an allererster Stelle herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, beziehungsweise selber im Training feststellt, was euch gerade mental, ich möchte mal sogar sagen, sportpsychologisch herausfordert und vielleicht mal aufgedröselt bekommen möchtet, da wendet ihr euch als Individuum im besten Fall direkt an Vicky. Oder bringt einfach die Themenvorschläge hervor, schreibt uns eine E-Mail, schreibt direkt eine E-Mail an Vicky, das entscheidet ihr ganz allein und dann gucken wir, inwiefern wir die Möglichkeit haben, uns diesem Thema hier anzunehmen. Also nochmal herzlichen Dank, Vicky, wir hören und sehen uns hoffentlich ganz bald und euch allen alles Liebe, alles Gute, habt einen schönen Tag, macht's gut.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run, gotta learn to win, to be a champion. Cause that's how we
Champion.